Es gibt Pläne, massive Kürzungen an der Martin-Luther-Universität vorzunehmen. Insgesamt liegt ein Finanzloch von 15 Millionen Euro vor, was geneigte Hörer und Hörerinnen schon mitbekommen haben. Und heute soll der Grundsatzbeschluss zu den Kürzungen im Akademischen Senat beschlossen werden, der dieses Finanzloch irgendwie zu lösen versucht. Und das bedeutet, dass vor dem Aus ganze Fakultäten, Institute und auch einige Studiengänge stehen, aber auch andere Kürzungen vorgenommen werden. Und der Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät 1 ruft deswegen zu Protesten auf vor der Senatssitzung von 12 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem Universitätsplatz in Halle. Mit einem der Menschen, die diese Kundgebung mitorganisieren, werde ich jetzt gleich sprechen. Ich habe hier am Telefon Lukas Wanke. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielleicht direkt zum Einstieg. Es gab ja vor ein paar Wochen schon die Meldung, dass ein Finanzloch von 15 Millionen Euro da ist. Für manche mag das jetzt auch vor allem relativ kurzfristig und überraschend kommen, dass plötzlich so eine große Summe gekürzt werden muss. War das eigentlich vorhersehbar, dass das Ganze auf die Universität zukommt, oder ist es tatsächlich schon länger am Brodeln gewesen eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich eine relativ schwierige Frage. Bin ich persönlich der Meinung, wie dieses ganze Finanzproblem natürlich auch eine schwierige Frage ist. Deswegen würde ich sagen, ja und nein. Weil zum einen war es absolut vorhersehbar. Seit 2012, tatsächlich seit ich an der MLU studiere, gibt es eigentlich die Diskussion um strukturelles Defizit, was mal mit 10, mal mit 6 Millionen Euro angegeben wurde und was sich auch verändert hat, was scheinbar auch über die Zeit größer geworden ist, was aber immer ausgeglichen wurde durch beispielsweise Hochschulpaktmittel, durch andere Mittel, an sich also kein reales Defizit war. Aber da wurde immer gesagt, okay, prinzipiell gibt es das, weil das Land viele Angebote, die die MLU hat, die die MLU vorhält, gar nicht finanziert, und deswegen wurde da sozusagen immer umgetrickst, beziehungsweise wurde das irgendwie versucht aufzufangen. Genau, deswegen ist es irgendwie deutlich, und dann gab es 2014 ja diesen Bernburger Frieden und die Kürzungsrunde, die bis jetzt bezahlt wurde. Dann gab es letztes Jahr viele kleine Sachen, zum Beispiel irgendwie Corona-Sonderkosten von 2 Millionen Euro, Wegfall der Langzeitstudiengebühren, verschiedene Bundesförderungssachen, die sich geändert haben, die durchaus auch, die ja auch kritisiert wurden und die ja problematisch sind, dass das eben nicht kompensiert wurden. Also Langzeitstudiengebührenwegfall ist natürlich was sehr Gutes, aber hätte man ja auch die Unis kompensieren können. Und diese ganzen Sachen, die haben sich ja schon ein bisschen angehäuft. Also von daher war es ein Stück weit absehbar. Andererseits, dass jetzt 15 Millionen Euro gekürzt werden, ist etwas Neues quasi. Dass das Finanzloch auf exakt 15 Millionen gekürzt wird und gesagt wird, nächstes Jahr müssen wir das weghaben, das ist was Neues, das ist nicht vorhersehbar. Und das ist auch umstritten, würde ich sagen. Also sozusagen, wenn wir jetzt alle irgendwie die Gemeinsamkeit hätten, dass die Uni-Halle sozusagen morgen bankrott ist und das Licht ausgeht, wenn wir jetzt nicht 15 Millionen Euro kürzen, wäre die Diskussion ja auch ein Stück weit noch eine andere. Wie gesagt, ich glaube, das ist was Neues, und das ist auch eine Sache, die natürlich jetzt eine unmittelbare Problematik hat. Also dass quasi da jetzt auch konkret benannt wird in diesem Konzept, was man alles wegmachen müsste, um dieses strukturelle Defizit und die Zusatzkosten alle sozusagen in einem Schlag loszuwerden. Das heißt, natürlich ist es völlig berechtigt, dass man da überrascht ist. Ich denke, alle Leute im Senat, die Dekaninnen und sozusagen viele an der Uni sind, glaube ich, überrascht, weil sie haben das Konzept auch erst letzten Mittwoch bekommen, wie alle anderen auch. Deswegen sind, glaube ich, außer das Rektorat, alle ein Stück weit gemeinsam überrascht.
Aber das Konzept liegt jetzt auf dem Tisch. Ein Grundsatzbeschluss soll fallen zu Kürzungen, der auch schon ziemlich weitgehend ausgearbeitet ist. Was genau soll jetzt eigentlich konkret gekürzt werden an der Martin-Luther-Universität in Halle?
Genau, rein rechtlich gesehen ist es, wird der Senat heute über eine Resolution beschließen, also sozusagen an sich nichts rechtlich Bindendes. Das heißt, selbst wenn der Senat heute Ja sagen sollte, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, könnte man natürlich noch die nächsten Sitzungen sozusagen um die Fächer kämpfen, die betroffen sind. Aber im Konzept stehen halt auch sehr, sehr konkrete Dinge drin, die dann halt auch umgesetzt werden und dann später vielleicht nochmal im richtigen Beschluss geadelt. Deswegen geht es natürlich heute auch um sehr viel. Es gibt viele Professionen, die gerade unbesetzt sind, beziehungsweise wo es eine Vertretungsprofessur gibt oder wo die LehrstuhlinhaberInnen bald in Rente gehen, und die sind quasi dran. Das trifft vor allen Dingen die kleinen Fächer in der Philosophischen Fakultät 1, Indologie, Gräzistik, Latinistik, so, um einfach nur mal drei zu nennen. Das trifft aber auch die Politikwissenschaft, wo gerade wegen dieser ganzen Hausberufungsdebatte der Lehrstuhl für Regierungslehre unbesetzt ist, obwohl man den neulich besetzen wollte, und hat ein Gericht ja die Berufung gekippt. Und jetzt steht er auch auf der Kürzungsliste, weil er gerade eben unbesetzt ist. Es trifft einen sehr, sehr, sehr wichtigen Lehrstuhl in der Agrarwissenschaft. Da wird auch jemand bei der Kundgebung was zu erzählen. der quasi, wenn der wegfallen würde, die Lehre in der Agrarwissenschaft unglaublich schwierig, fast unmöglich machen würde. Und es trifft insgesamt, sage ich einfach mal, 13 Professuren. Manche sind aktiv, bei manchen geht er bald in Rente, bei manchen gibt es schon nur noch eine Vertretung. Genau, das wäre der eine Punkt. Und dann will man sozusagen auf Basis dieser Kürzungen halt auch noch die Fakultäten neu zuschließen. Das heißt, sollen auch mehrere Fakultäten geschlossen werden. Also so im Sinne von, da kommt was weg, die Verwaltung wird dann aufgeteilt und man teilt die Verwaltung dann mit einer neuen Fakultät. Also aus der Vielfalt 1 sollen ja die ganzen kleinen Fächer rausgehauen werden und dann nimmt man den Rest und packt sie und teilt ihn zwischen Vielfalt 2 und 3 auf und dann entstehen sozusagen neue Fakultäten. Die Idee ist, dass es dann auch so einen moderneren Zuschnitt gibt und dass es so besser gemanagt werden kann. An sich aber eine Einsparung an Geld bringt das nicht. Also sozusagen die Verwaltungszentralisierung hat, glaube ich, noch nie Geld gebracht. Vor allem, weil die Dekanate meiner Meinung nach auch überhaupt nicht teuer sind. Das macht ja auch einfach ein Prof, der nebenbei noch Lehre macht und der kriegt dafür ja gar nicht mehr Geld. Also genau, das sind so ein bisschen die zwei Pfeiler. Zum einen so eine Art Verschlankung, in Anführungsstrichen setzt das jetzt mal der Uni durch modernere, neuere Verwaltungsstrukturen. Auf der anderen Seite soll aber knallhart, und da kommt ja auch das Geld her im Zweifelsfall, auch wenn wir ja natürlich nicht wissen wie, weil da keine Zahlen im Konzept groß genannt sind, sollen halt auch Professuren fallen. Und das ist natürlich die Hauptgefahr, gerade eben zum Beispiel in den kleinen Fächern, altertumswissenschaftlichen Fächern an der MLU besteht die Gefahr, dass ein ganzer Fachbereich ausstirbt, der auch in anderen Universitäten immer mal wieder vor Kürzungen steht, weil er halt nicht so prestigeträchtig ist und nicht so viele Studierende anzieht. Und wir haben natürlich auch zum Beispiel die Schließung vom Institut für Sportwissenschaften. Das steht ja, wie gesagt, jedes Mal auf der Tagesordnung, wenn groß gekürzt wird. Das hatten wir 2014. Und ich muss auch persönlich sagen, das Schlimme an dem Konzept ist ein Stück weit auch, dass wenn wir es ablehnen, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, ist es natürlich auch wieder ein riesen Vertrauensverlust. Also wenn man alle 2 Jahre über dein Institut sagt, das müsste eigentlich weg, weiß ich auch nicht, wie die sich sozusagen profilieren sollen, was gefordert ist, oder wie sie neue Studierende oder neue Profs werben sollen, wenn es eh immer heißt, gut, vielleicht werdet ihr arbeitslos, beziehungsweise vielleicht machen wir es dicht, weil wir finden es irgendwie nicht gut aus und gibt es das ja in Leipzig und so. Also das sind schon, würde ich sagen, die zentralen Probleme bei dem Konzept, genau.
Für Studierende bedeutet es ja im Wesentlichen, dass dann weniger Lehrkräfte zur Verfügung stehen und dass Studienfächer wegfallen. Kann das, also auf der einen Seite, wie ist die Beeinträchtigung der Lehre da zu beurteilen, und auf der anderen Seite wegfallende Studienfächer, was bedeutet das für Leute, die das gerade studieren?
Theoretisch gesehen haben Studierende ja immer das Recht, zumindest in Regelstudienzeit plus X, also je nachdem, wahrscheinlich kommt es auch darauf an, wie es ein Gericht das bewerten würde und was in der Auslaufordnung steht, plus 4 zum Beispiel Semester kann man das eben noch zu Ende studieren. Klar, dann gibt es natürlich auch Leute, die drüber sind, das ist auch, denke ich, gar nicht selten, sondern ziemlich häufig. Das heißt, die hätten natürlich irgendwann vielleicht ein Problem. Aber es ist natürlich so, dass die Studienbedingungen schlechter werden, wenn man irgendwie im Auslauffach ist. Also dann gibt es halt keinen Prof mehr. Dann bestellt die Uni halt jemanden, der sich da halt noch drum kümmert, aber sozusagen nicht irgendwie ein ganzes aktives Fach mit wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, Hilfskräften und Prof, sondern ist da vielleicht eine Person, die letzten 5 Absolventinnen oder so betreut, die da irgendwann mal promoviert hat. Kann ja auch kompetent sein so, aber wie gesagt, das ist nicht sozusagen das universitäre Studieren, muss man einfach mal sagen. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, der viel, auch sehr, sehr einschneidend ist, der jetzt vor allen Dingen auf Beschäftigte zutrifft, aber natürlich dann auch auf die Lehre sich zurückspielt. Durch die Schließung von Professuren soll Geld gespart werden und es sollen auch insgesamt 100 vollzeitäquivalente Stellen weggestrichen werden. Und vollzeitäquivalent heißt sowas wie, also das wären quasi Vollzeitstellen, aber da sozusagen im wissenschaftlichen Mittelbau eigentlich fast niemand eine Vollzeitstelle hat, sondern alle so halbe Viertelstellen und so weiter, bedeutet das, dass irgendwie um die 300 Stellen konkret wegfallen könnten. Die sollen wegfallen, um Geld zu sparen. Und um das aufzufangen, sollen wissenschaftliche MitarbeiterInnen genommen werden und die sollen von Forschungsaufgaben, also oft gibt es ja Leute, die Lehre machen, kennen sicher viele Studierende aus ihren Seminaren, dass da zum Beispiel jemand steht, der einen Master hat, gleichzeitig promoviert und irgendwie ein Seminar gibt oder so für Bachelorstudies. Und das soll nicht mehr so oft vorkommen und auch darüber hinaus irgendwie Forschung und Lehre sollen sozusagen nicht mehr in einer Person vereint sein, sondern es soll halt einfach nur noch Leute geben, die den ganzen Tag Lehre machen und nicht mehr forschen. Also sogenannte Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Die sollen das sozusagen dann einfach regeln, dass die Lehre erhalten bleibt, obwohl 300 Stellen ungefähr wegfallen. Das heißt natürlich nicht, dass die Leute jetzt irgendwie schlechter werden. Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind natürlich nicht schlechter in der Lehre, aber es bedeutet natürlich, dass im Zweifelsfall, und vielleicht hatten das einige schon, dass es Seminare gibt, wo tatsächlich auch ein bisschen eingebunden wird in die Forschung, in Forschungsdiskussionen und da vielleicht auch was mitkriegt oder ein Projekt hat, wo man mitarbeiten kann. oder irgendwie zum Beispiel bei Archivuntersuchungen hilft oder sowas, dass das natürlich weniger wird, weil sozusagen diese Einheit von Forschung und Lehre, die sozusagen an Hochschulen ja eigentlich praktiziert werden soll, dass man sagt, man ist nicht in Anführungsstrichen nur eine Beschulung, sondern eben auch Entwicklung, Weiterentwicklung in der Gemeinschaft der Lernenden und Lehrenden, das würde natürlich damit wegfallen, weil man nur noch Leute hat, die quasi wie LehrerInnen angestellt sind. Das ist auch völlig in Ordnung erstmal, aber sozusagen, dass es im großen Stil gemacht wird, ohne dass sozusagen groß darüber diskutiert wird und dass es gemacht wird, um die Lehre irgendwie aufrechtzuerhalten, wird natürlich den wissenschaftlichen Mittelbau enorm treffen und enorm sozusagen kleiner machen und es natürlich auch viel schwieriger machen, sich wissenschaftlich zu qualifizieren. Leute, die dann irgendwie vielleicht noch habilitieren wollen, aber als Promovent, also als promovierte Person, einfach nur quasi in der Lehre festhängen, können das halt nicht mehr. Und das ist auch ein Stück weit eine Frage von ja, sozialer Ungerechtigkeit.
Den wissenschaftlichen Mittelbau trifft ja auch die Frage von befristete Stellen und unbefristete Stellen. Was bewegt sich da in dem Bereich?
Genau, also letztendlich soll es tatsächlich jetzt mehr unbefristete Stellen geben. Das klingt jetzt auch erstmal positiv und die Befristung im wissenschaftlichen Mittelbau sind natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen will ich den Status quo auch gar nicht beschönigen. Aber es soll halt kein wissenschaftlicher Mittelbau mehr sein. Die unbefristeten Stellen sollen mehr werden, aber eben nur noch diese Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt wissenschaftlicher Mittelbau bin und habilitiere gerade oder promoviere, kriege ich vielleicht eine unbefristete Stelle, sozusagen für meine befristete, aber ich darf halt nicht mehr forschen. Also ich bin sozusagen kein wissenschaftlicher Mittelbau mehr, sondern ich bin halt nur noch lehrende Person. Und das ist so ein bisschen der Deal, der das Rektorat vorschlägt. Und ich glaube, die Beschäftigten werden da sehr dagegen sein und das auch sehr stark ablehnen, weil das ist sozusagen, natürlich brauchen wir mehr Entfristung und natürlich brauchen wir langfristige Arbeitsverträge auch für den wissenschaftlichen Mittelbau, aber einfach zu sagen, gut, dann seid ihr halt nicht mehr wissenschaftlich, löst das Problem halt überhaupt nicht. Und das werden wir auch in der Lehre zu spüren kriegen. Und generell ist ja auch ein bisschen fragwürdig, ob das Konzept überhaupt aufgeht. Dieses Konzept ist, wir schmeißen 100 Vollzeitstellen raus, aber dafür macht ihr einfach mehr Lehre. Das ist ja auch ein bisschen umstritten, ob das so funktioniert. Also ich glaube, in vielen Unternehmen hat das auch nicht funktioniert, irgendwie zu sagen, aber dafür macht ihr das eine nicht mehr, dafür arbeitet ihr an der Stelle viel mehr. Man kann ja auch nicht unbegrenzt viel Lehre machen, damit das Ganze irgendwie auch noch mit Vor- und Nachbereitung auch noch ernster funktioniert.
Stellen sind ja häufig auch der Punkt, wo am meisten versucht wird zu sparen, da sie am teuersten sind. Aber es gibt ja auch die Argumentation, dass Sachausgaben reduziert werden sollen. Zwecks Digitalisierung wäre das ja auch gut möglich angeblich. Ist da irgendwas vorgesehen und geplant?
Nee, das steht gar nicht im Konzept drin und ich glaube auch, das ist nicht großartig möglich, vielleicht zur Digitalisierung. Ein Grund, wo die Uni sozusagen eine Verschärfung ihres Defizits sieht, sind ja auch die 2 Millionen Euro, die an Corona-Kosten dazu kamen. Und Corona-Kosten sind im Digitalsemester nicht Desinfektionsmittel und Masken oder Handschuhe oder sowas, sondern Corona-Kosten sind ja Digitalisierungskosten. Also Digitalisierung ist erstmal sehr teuer beim Aufbauen und es ist auch sozusagen bei vielen Bereichen sehr teuer, was Lizenzen angeht, was generell diese ganze Bücherkostenbeschaffung angeht. Die sind beim Digitalen sozusagen, wenn man da so einen Lizenzkorb kauft, auch unheimlich teuer. Also eigentlich teurer, als wenn man irgendwie 2 Monographien zu einem bestimmten Thema in die Bib stellt. Ne? Natürlich ist es wichtig, Digitalisierung und so, aber man sollte sich, glaube ich, nicht einbilden, dass da tatsächlich am Ende Geld bei rumspringt. Und es ist natürlich auch problematisch zu sagen, Digitalisierung machen wir zum Sparen, weil ich meine, natürlich kann man theoretisch gesehen, wir zahlen einen Prof, der nimmt irgendwie eine Vorlesung in 10 unterschiedlichen Varianten auf und damit haben wir die nächsten 5 Semester im Einführungsmodul abgedeckt, aber das ist ja natürlich auch keine Lösung. Das ist auch prinzipiell nicht geplant, aber ich glaube, da sind, glaube ich, die Sparmaßnahmen, die Einsparpotenziale bei der Digitalisierung relativ gering, wenn man es vernünftig macht, was ja auch richtig ist, weil es soll ja nicht um Sparen gehen, sondern um bessere oder gute Lehre und gute Forschung. Genau, insgesamt braucht die MLU natürlich eine solidarische Diskussion, die erstmal die Garantie von allen Professuren deutlich macht und die dann sozusagen überlegt, okay, was ist konkret das Finanzloch, was unmittelbar gestoppt werden muss oder wie lange kann man sich vielleicht noch durchwursteln und dann zu sagen, okay, dann brauchst du natürlich Druck auf die Landesregierung, dieses Finanzloch eben zu stopfen.
Genau, da würde ich auch gleich drauf eingehen, weil wir haben jetzt ausführlich besprochen, was alles gekürzt werden soll und das ist schon ziemlich drastisch. Aber so ein bisschen ist ja auch die Frage, wieso eigentlich das Geld fehlt und in dem Kontext wird dann auch viel drüber gesprochen von wegen Volluniversität oder Profilschärfung, Profiluniversität. Was sind hier eigentlich so die politischen Ursachen und das Spannungsfeld, in dem sich diese Ursachen praktisch verorten?
Na, ich glaube sozusagen, es gibt den bundesweiten Kontext, das ist quasi immer noch das neoliberale Hochschulsystem, was da relativ klar sagt, okay, Unis bräuchten irgendwie eine starke Profilierung, wo es viele Studierende gibt, wo es irgendwie, die irgendwie schrecklich berühmt sind, die irgendwie ständig irgendwelche Preise bekommen, Forschungsergebnisse in der Exzellenzinitiative abräumt und so weiter. Also ist das quasi eine moderne und effiziente Verwaltungsstruktur, und das geht nicht, wenn das jemand ehrenamtlich nebenher macht. So, Fakultät muss von Manager verwaltet werden. Also das ist so ein bisschen der größere Kontext natürlich, vor dem das auch ein bisschen steht, wo die Unihalle sich damit anpassen will, beziehungsweise das Rektorat. Und dann gibt es noch einen landesspezifischen Kontext. Der landesspezifische Kontext ist, dass die MSU seit 10 Jahren dieses strukturelle Defizit hat. Und jetzt das Rektorat, und wie gesagt, da müsste man nochmal über die Zahlen gucken, sage ich mal, was aber eben nicht im Konzept drin steht, meiner Meinung nach, wo das so zwingend ist. Jetzt sagt das Rektorat, naja, das strukturelle Defizit ist angelaufen, wir müssen jetzt auf jeden Fall was tun. Und das Wissenschaftsministerium, ich weiß nicht, ob sich inzwischen deren Meinung geändert hat, es ist ja ein Stück weit Schuld des Finanzministeriums, da möchte ich denen gar nicht rauslassen. Im Momentan geben ja sozusagen alle dem Wissenschaftsminister die Schuld. Was ja auch richtig ist, weil er zuständig ist, aber er kann ja auch nichts machen, wenn der Finanzminister die ganze Zeit blockiert. Aber die haben natürlich auch gesagt, okay, es gibt diese Hochschulstrukturplaner von 2014, die sieht eigentlich vor, dass die Unihalle eben das Geld hat, was sie hat, und dann muss sie halt klarkommen. Wenn sie damit nicht klarkommt, muss sie halt irgendwas machen. So, das ist sozusagen der Kontext. Die Unihalle sagt, sie hat dieses Defizit, und alle anderen sagen, vom Land sagen, tja, habt ihr halt Pech gehabt. Genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Und lokal vor Ort ist es halt so, dass immer wieder unklar war, ob sozusagen die MLU jetzt Geld hat oder nicht, weil es ja auch sozusagen in den letzten 5 Jahren keine Kürzungsrunde mehr gab. Und da ja auch eigentlich ordentlich Geld ausgegeben wurde. Und deswegen ist jetzt sozusagen die Frage, alle Hochschulen in Sachsen-Anhalt sind, glaube ich, unterfinanziert strukturell. Und ich glaube auch, sozusagen, wir sind von einer soliden Grundfinanzierung meilenweit entfernt. Und da ist natürlich auch die Landesregierung dran schuld, die eben nicht einfach wenige 50 Millionen Euro im Kontext des Landesetats an die Unis weitergeben müsste, in die Grundfinanzierung packen müsste, und das Problem wäre erstmal 5 Jahre auch wieder gegessen, was ich persönlich befürworten würde. Aber sozusagen, wie groß konkret das Defizit ist und wer wie, seit wann das konkret da ist und ob man, wie man es vermeiden kann, das ist sozusagen noch ein bisschen eine offene Frage. Ich würde sagen, es bleibt ja nichts anderes als nicht zu kürzen und stattdessen halt deutlich zu machen, was die Uni an Finanzierung braucht. Weil ich meine, das ist ja das Land, das uns die Aufgaben gibt. Und wir haben ja auch gerade gesehen, als wir unsere Proteste angekündigt haben, haben sich irgendwie alle Parteien inzwischen dazu geäußert, dass es ja schlimm ist, dass so viel gekürzt werden soll, und sind ja auch für die MLU als Volluniversität, dann sollen sie auch die Finanzierung jetzt bereitstellen. Also natürlich ist es Wahlkampf, klar, aber es haben sich wirklich alle dazu geäußert, weil, oh nee, die Altphilologien, die könnt ihr niemals schließen. Unihalle muss Volluniversität sein, dann möchten wir aber auch, dass hier demnächst dann ein Check an der Unihalle ankommt. Und auf der Basis können wir dann auch viel ordentlicher über Digitalisierung und Lehre und Profilierung meinetwegen auch diskutieren.
Ist das dann auch die politische Forderung der Kundgebung heute um 12 auf dem Universitätsplatz?
Auf jeden Fall, das ist halt doppelt sozusagen. Wir fordern vom Senat was, wir fordern vom Rektorat was, wir fordern von der Landesregierung was und natürlich von der Landesregierung auch von allen anderen Fraktionen, die in einer demokratischen Oppositionsfraktion, zum Beispiel also Linke und vielleicht irgendwann FDP. Genau, und die Forderung an den Senat ist natürlich, das Konzept abzulehnen. Die Forderung an den Rektorat ist, das konkrete Kürzungskonzept zurückzuziehen und einen Dialog zu führen mit den Betroffenen, mit Studierenden, mit MitarbeiterInnen und so weiter. Und die Forderung an die Landesregierung ist natürlich auch nicht so zu tun, als hätte sie damit gar nichts zu tun. Also auch zum Beispiel, wenn die CDU jetzt sagt, oder hier Bildungsminister Tulner, der ja für die Schulen da schon zuständig ist, ja, hat jetzt auch gesagt, wahrscheinlich weil er in Halle irgendwie nochmal ein Direktmandat holen will, hat er jetzt gesagt, oh, das kann doch nicht sein, wir brauchen dringend mehr Geld für die Hochschulen so. Das ist natürlich komplett verlogen, weil seine Kollegen gleichzeitig gesagt haben, ach naja, die Uni Halle ist ausfinanziert, was soll's, wir haben kein Geld. Und der Finanzminister von der CDU auch die ganze Zeit auf der Kürzungsbremse steht und schon sagt, je nach Corona müssen wir alle öffentlichen Einrichtungen einsparen. Also es ist ein Stück weit eine Unverschämtheit, aber wir fordern, dass die sozusagen ihre Ankündigung, dass sie die MLU so toll finden, endlich mal wahr machen, endlich mal umsetzen und dann Finanzministerium und Wissenschaftsministerium endlich sagen, gut, MLU, wir kommen euch entgegen, das ist kein Problem, wir regeln erstmal das strukturelle Defizit, klären, was es genau ist, helfen euch dabei, und dann wird darüber geredet, ob man vielleicht irgendwelche Doppelstrukturen abbauen kann oder weiß was ich, also nicht in der Lehre oder bei den Fächern abbauen, sondern sagen kann, wenn man irgendwie die Verwaltung modernisieren will, ohne Stellen abzubauen, das ist ja für mich völlig in Ordnung, aber dafür wird es halt nicht kommen, das geht ja hier um einen Kahlschlag. Das wäre eben die Forderung an die Landesregierung oder an jede zukünftige Landesregierung oder eben an die demokratischen Fraktionen, dass sie sich dafür einsetzen sollen.
Die Forderung steht dann so im Raum heute mit der Kundgebung, aber selbst wenn praktisch der Erfolg da ist und der Senat das Konzept ablehnt, aber sich dann irgendwie die Politik dann doch nicht durchringt, mehr zu finanzieren, ist so ein bisschen die Frage, die im Raum steht, welche Handlungsoptionen seht ihr dann? Also wie geht es dann auch weiter von studentischer Seite aus und auch von anderen Betroffenen von den Kürzungen?
Na, wir hatten ja schon mal eine sehr lange Kürzungsdebatte und da gab es ja auch Kürzungen, nochmal extra vom Land. Eben über die Kürzungsproteste von 2012 bis 2015, wo das eben im Bernburger Frieden und so war. Also wo die Uni was verloren hat, aber nicht so viel verloren hat. Also das wäre auch ein Stück weit Erfolg von Vernetzung von Studierenden und Beschäftigten. Also wenn irgendwie deutlich wird, dass es nicht nur, jetzt sage ich mal, ohne das jetzt persönlich zu meinen, sozusagen Schnellschuss vom Rektorat war, also im Sinne von, okay, wir machen jetzt mal einen Vorschlag, um auch die Leute ein bisschen wachzurütteln und so weiter. Oder beziehungsweise auch deutlich zu machen, dass wir eigentlich mehr Geld bräuchten, aber sozusagen der unmittelbare Zwang nicht da ist, dann müssten wir natürlich wieder eine gemeinsame Vernetzung schaffen in sozusagen einer Tradition des Aktionsbündnisses von 2012 bis 2015, dass man sich gemeinsam vernetzt und sorgt dafür, dass quasi keine Kürzung durchkommt ohne Gegenprotest, dass quasi immer wieder auf die Schuldigen, also die Landesregierung verwiesen wird und dass gemeinsam darüber diskutiert wird, wie man vielleicht sinnvoll irgendwie mit manchen Knappheitssituationen umgehen kann. Also das ist irgendwie der Universität, die schadet. Insgesamt muss aber die Forderung natürlich immer sein, wir wollen ja nicht uns nicht an der Verwaltung des Elends beteiligen. Und das geht auch nicht. Und ich finde das auch irgendwie Quatsch zu erwarten vom Protestbündnis. Sondern wir müssen natürlich klar fordern, das Mindeste muss eigentlich sein, dass es eine solide Grundfinanzierung gibt. Ich meine, an der MLU ist ja eh schon, also gibt es eh schon 1000 Leute und einen Prof. Überfüllte Hörsäle, kaputte Räume und was weiß ich. Und dann noch zu sagen, oh, da müssen wir überlegen, was jetzt wegkommen kann, ist ohnehin schon die völlig falsche Diskussion. Genau, das heißt, da muss es einfach ein Netzwerk für starken Widerstand gegen die Landespolitik oder die Rektoratspolitik, je nachdem, wer gerade was vorlegt, geben.